Eins und los geht's. Ich bin so motiviert, Leute. Ich freue mich richtig auf Redax Nummer 34, weil dieses Mal habe ich das Gefühl, wir haben die Talsohle durchschritten, der Wendepunkt ist erreicht. Ab sofort funktioniert auch unsere Aufnahme wieder richtig gut. Hallo, herzlich willkommen. Milan Thun, Redaktionssitzung Nummer 34. Es ist Montag, schon sehr, sehr später Nachmittag. Ich muss hier drin bei mir im Raum schon das Licht anmachen. Und das ist, hallo Nina, bei dir auch schon der Fall.
Hallo. Ich bin heute Morgen auch erst von Freiburg wiedergekommen. Entsprechend geht es mir.
Sag, wann hast du die Haustür durchschritten?
7 Uhr morgens, glaube ich.
Boah, Alter Schwede, aus dem Alter bin ich so raus. Du meine Güte.
Ich war nie drin, ehrlich gesagt.
Nein, auch unabhängig vom Fußball. Also wenn ich um 7 Uhr morgens nach Hause kommen würde, die ganze Woche wäre im Arsch.
Ja, Respekt an alle, die noch zur Arbeit gegangen sind direkt oder so. Oder ja. Sowieso, die gestern in Freiburg waren und heute arbeiten müssen.
Du musst ja auch gerade arbeiten. So muss man das ja auch mal betrachten.
Aber ich muss ja jetzt nicht um 8 auf der Matte stehen. Ich konnte wenigstens noch schlafen oder so.
Ja, also. Haben wir dich gelassen. Nächstes Mal machen wir es nicht, Nina.
Nächstes Mal komme ich direkt von der Auswärtsfahrt, setze mich an den Laptop und dann,
Nächstes Mal haben wir auch gewonnen, da geht das viel einfacher.
Ja, vielleicht.
Struktur,
ich bin auch dieser
Redaktionssitzung. Hallo Mike. Ja, du hast einfach losgesabbelt, deswegen bin ich da drüber weggegangen. Hallo Mike, wie geht es dir?
Und mir geht's ganz hervorragend. Ich habe gestern das Spiel nicht sehen können und ich weiß, dass wir nächstes Wochenende nicht verlieren. Es kann mir nicht besser gehen.
Das muss ich erstmal prozessieren. diese Toxic Happiness, die du hier ausstrahlst.
Nicht was
verstrahlst.
Denn?
Doch, du so. Verstrahlst uns alle damit. Ja, wir können nächste Woche nicht verlieren. Das ist korrekt. Außer Spieler auf Länderspielreisen, die sich verletzen.
Ja, aber wir haben nicht mal ein Testspiel, das wir verlieren können. Also von daher.
Aber es ist Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht.
Oh, da kann man einiges verlieren, das stimmt.
Ja. Oh ja, genau, das notiere ich mir einmal schnell. Ausblick MV, das machen wir jetzt auch.
Oh nee, bitte auch. Nicht.
Nein, oh gut. Gott. Ich habe mir da noch nicht.
Besprechen wir im Redaktionsplan dann.
Ja. Ach so.
Genau. Ich schreibe den Artikel nicht, basta. Oder unbrechbar, basta. So. So viel können wir schon mal sagen. Lass uns erstmal zum Freiburg-Spiel schauen. Also, wir kommen ja aus einer von der 0-4-Niederlage gegen Mönchengladbach. Da kommen wir ja aus diesem Tal. In diesem Tal befinden wir uns. Und Nina, würdest du sagen, das Spiel in Freiburg hat dafür gesorgt, dass wir zumindest die Talsohle durchschritten haben?
Weiß ich nicht. Also, nur weil wir jetzt ein Tor nicht aus dem Standard geschossen haben? Oder meinst du,
also ich nur, ja, zum Beispiel, nicht, weil wir überhaupt wieder ein Tor geschossen haben, weil wir nicht nach dem 0-2 komplett eingebrochen sind oder. Siehst du, ich brauche Anzeichen hier. Ich brauche Anzeichen des Aufbruchs. Oder wenn du keine siehst, dann musst du sagen, es gibt keine.
Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach Mann. Ich sehe das Licht hinterm Tunnel nicht. Nach dem Tunnel noch nicht.
Noch nicht mal den entgegenkommenden Zug. So.
Ja, immerhin ja. Den nicht. Also, ja, genau. Mike, ist das bei dir ein bisschen anders?
Also ich habe natürlich, also wie gesagt, ich habe nicht so viel gesehen. Ich habe nur die Highlights gesehen, die dafür mehrfach
hast du tatsächlich? Auch. Ach ja, du warst der Schiedsrichter.
Ich war in Bad Bramstedt im legendären Derby gegen Blau-Rot-Holstein an der Linie.
Wie ist es ausgegangen?
1-1, 2-2. Ich weiß gerade nicht. Unentschieden auf jeden Fall. Mhm. Ich habe nicht gepfiffen, von daher muss ich da nicht so aufpassen.
Da konntest du zwischendurch schlafen.
Und mir wurde immer vom Spielfeldrand hinter mir, da standen so ein, zwei Leute, die ich kannte, und die haben mir dann immer so Zwischenstände zugerufen. Und das, egal. Ist noch 0-0. Ja, aber die haben ja gerade erst angefangen. Ja, okay. Aber ich habe natürlich wahrgenommen, dass sich viele Personen sehr positiv über die letzten 20 Minuten äußern. und das als Hoffnungsschimmer sehen. Da muss ich natürlich sagen, hallo, das ist erste Liga. Bis auf Bayern ist kein Team so dominant, dass man 90 Minuten beherrscht. Wenn ein Team führt, ist immer eigentlich irgendwann die Phase, wo dann auch der Gegner mal ins Spiel kommt. Und natürlich, wenn du dann das 2-1 machst, ja, dann ist halt dann logischerweise die Drangphase da und dann muss man auch was nach vorne tun und dann sollte das auch sich entsprechend widerspiegeln. Das hat es dann ja auch immerhin. Aber ich sehe jetzt noch nicht da die große Trendwende. Also dafür müssen wir einfach uns.
Go! So.
Ja, irgendwie, also ich war nicht überzeugt. Wir hatten gerade wieder technische Probleme und die sind genauso schlimm wie in der Defensive des FC St. Pauli. Und was ich sagen wollte, ist 20 Minuten Druck, nachdem man 2-0 zurückliegt, überzeugen mich noch nicht. So, Punkt.
Ja.
Ja. Okay. Sehe ich auch so.
Meine Motivation, diese Sendung jetzt weiterzumachen, die ist fast richtig im Keller. So tief im Keller wie der FC St. Pauli. Oh, okay. Jetzt reicht es mit diesen Vergleichen, mit diesem
Bier-Spiel.
Mann. Das wird schwierig, aber 20 Minuten haben wir noch. So.
Okay.
Genau. Mal gucken, wie lange wir dieses Mal durchhalten, bis ein kritischer Fehler auftaucht. okay, Freiburg, also wir sind, Nina ist nicht überzeugt davon, dass das die Wende war. Mike sagt, 20 Minuten, 20 gute Minuten reichen nicht. Jetzt ist aber trotzdem so, dass der FC St. Pauli ja weiter spielen muss, sozusagen. Wir können ja nicht einfach die Liga anhalten und sagen, ey, sorry, wir müssen uns mal kurz sortieren. Hier, irgendwas funktioniert hier bei uns nicht. Wir würden das gerne einmal regeln und dann machen wir weiter. Okay, Leute, so geht's ja nicht. Aber wir haben jetzt die Länderspielpause. Und jetzt stelle ich mal eine Frage, auf die ihr gar nicht vorbereitet seid. Mike, ist die Länderspielpause eine Chance für den FC St. Pauli?
Ich glaube schon, weil man jetzt einfach 2 Wochen hat, um in Ruhe zu arbeiten, auch wenn natürlich Leute weg sind und auf Länderspielreise sind. Das trifft aber, glaube ich, auf wirklich 100% aller Teams in der ersten Bundesliga zu. Mag beim einen Verein noch deutlich schlimmer sein als bei uns, bei anderen vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ich weiß noch nicht, ob es diesmal wieder 7 oder 8 sind. Aber natürlich ist es trotzdem immer noch eine Chance zu sortieren. Und man hat 2 Wochen Zeit, sich auch auf den Gegner einzustellen.
Ein Spieler, der auch auf Länderspielreisen ist, nämlich mit Bosnien und Herzegowina, das ist Nikola Vasil. Der hat jetzt, Mike, ich weiß, du bist ehemaliger Torhüter. Nina, du hast es im Stadion mitgekriegt. Es war ja auf der Seite des Gästeblogs auch. Mhm. Und du hast es in Frankfurt auch schon im Stadion mitgekriegt, das war auf der Seite. Das gestern nur im Heimspiel war das
sozusagen. Nee, Frankfurt habe ich nicht mitgekriegt.
Ach nee, Frankfurt habe ich nicht. Ach ja, das war ja auch noch. Naja, auf jeden Fall hat Nikola Vasil jetzt zum 3. Mal in Folge beim 0-1 mindestens seine Finger mit im Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Haha. müssen wir hier eine Torwartdiskussion aufmachen in diesem Podcast? Oder allgemein beim FC St. Pauli?
Nee. Finde ich ein bisschen. Das ist zu früh.
Also, ist zu früh. Warum ist zu früh? Also würde man, ich sag mal so, wenn Erik Schmidt 3 Fehler macht, die jeweils zum 0-1 führen, würden wir bei einem Feldspieler die Diskussion aufmachen? Mike ist schon ganz hektisch. Mike ist schon ganz hektisch. Ich frag jetzt hier Nina.
Mach.
Ja, schon, aber ich glaube, es ist einfacher, diese Position zu wechseln als die Torwartposition. Auch wenn ich einem Ben voll auch vertrauen würde. Aber keine Ahnung, ich zweifle nicht an Vasils Fähigkeiten, weil auch er nicht der Einzige ist, der gravierende Fehler macht. Also es ist halt, es ist nicht alles komplett seine Schuld und auch nicht das 1-0 in Freiburg. Also da müssen auch die also so ein Martin Kaas zum Beispiel, der hätte den auch verteidigen können. Der stand 2 Meter zu weit weg und hat dann noch zugeguckt, wie er den Ball da reinschießt. Also keine Ahnung. Zweite Bälle muss man dann irgendwie auch ein bisschen besser antizipieren und abfangen, verteidigen. Und das ist dann nicht nur Vasils Fehler.
Mike, ich erinnere mich an eine Aussage, die du mehrfach getätigt hast, nämlich Nicolas Vasil ist der beste Keeper, den der FC St. Pauli jemals hatte.
Habe ich das so gesagt? Ja, würde ich immer noch so sehen. Also mit der kleinen Einschränkung, Tihomir Bulat war auch eine Granate. Aber nee, würde ich immer noch so sehen. Und ich, also nochmal, wie das bei historisch bei mir ankam, war ja, oder chronologisch in dem Fall, so viel Historie ist da nicht bei, Vasil hat wieder gepatzt, bevor ich was gesehen habe. Mhm. Und dann sehe ich das und dann denke ich, ja, okay, natürlich sieht er dabei nicht gut aus, aber warum steht er da so frei? Also das, was Nina auch sagt. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen Pech. Und es ist ja nicht so, dass er irgendwie vorbeigreift, sondern er wird auch vom eigenen Mann so ein bisschen behindert. Natürlich, das trainierst du solche Szenen, dass du die Stabilität hast im Luftzweikampf, wenn du gerempelt wirst, als Torwart trotzdem vernünftig zum Ball zu kommen.
Und trainierst du auch, das kann ich dich ja als ehemaligen Torhüter mal fragen, trainierst du auch, dass wenn du da irgendwie Betrieb hast, dass du einfach sagst, im Zweifel faust ich das Ding lieber weg? Weil das wäre es ja gewesen, was geholfen hätte. Ich glaube, ja. Der Vorwurf ist nicht mit, oh, der erwischt ihn nicht, weil er da Verkehr vor sich hat, sondern die Regel ist ja, wenn du da hochspringst, dann musst du den auch wegfausten oder abfangen. Also das ist ja die, also das war ja schon gegen Frankfurt das Thema, wenn er da nicht rankommt und ich meine, da ist er hochgesprungen, da ist er nicht rangekommen, weil er die Flanke wahrscheinlich als niedriger eingeschätzt hat. Aber da ist auch die Regel, wenn du die nicht bekommst, dann muss die zumindest weg.
Genau, also ich würde sagen, in Frankfurt war es ein Fehler, da flutscht er ihm durch die Finger so, das würde ich schon so sagen. Und ja, das passiert. Und hier ist es einfach auch ein bisschen Pech. Ich glaube, es war ein bisschen zu spät, seine Entscheidung festhalten oder fausten. Und jetzt war es halt so eine Zwischenlösung. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen Pech, dass der dahin fällt, dass der da alleine steht und dass der Ball dann reingeht. Ich meine, den verwandelt er natürlich wohl ja auch ganz gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn Erik Schmid oder welcher Feldspieler auch immer, die haben alle locker mindestens 3, wahrscheinlich sogar 12 Fehler gemacht pro Spiel. Und die hätten alle zu Toren geführt, wenn sie Torwart wären. Sind sie aber nicht. Sie sind Feldspieler und da sind halt immer noch Spieler dahinter, die die Fehler wieder ausbügeln. Und wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist das halt leider in 80, 90 oder noch mehr Prozent der Fälle ein Tor. Ein Gegentor in dem Fall. Also ich finde eine Torwart-Diskussion verfrüht, nicht weil ich an Ben Voll zweifle, sondern weil ich finde, dass Nicolas Vasil in den letzten Jahren so oft bewiesen hat, dass er einer der besten Torhüter der Liga ist und ich da gar keinen Zweifel daran habe, dass er das auch wieder zeigen wird und auch zeitnah. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie in ihm jetzt Zweifel regiert oder sonst irgendwas. Also das wird er schon wieder hinkriegen.
Ja, spannend
ist das auch, anders, ja, Tim.
Nee, ich frage mich, also ich bei Torhüterleistungen einschätzen von TorhüterInnen, da tue ich mich immer total schwer. Und ja, klar, ich sehe das so wie du hast vollkommen recht, wenn du sagst, ja, das wird, also der FC St. Pauli als Team macht auch kollektiv und individuell extrem viele Fehler momentan, extrem viele Sachen, die nicht passen. Und beim Torhüter wird es halt bestraft. Bei anderen Teams ist es aber nicht so auffällig, dass die Fehler so sind, also von dem Niveau sozusagen, ne? Also die Güte haben. Das ist halt schon ein bisschen auffällig. Es spricht vielleicht für die allgemeine Unsicherheit, die auch Nicolas Vasil hat. Interessant finde ich, dass er letzte Saison auch zu Saisonbeginn gar nicht so sicher war, gewesen ist. Und da es ja auch gewesen ist, dass er im Sommer, da hatte er sich ja im Sommer verletzt, die Vorbereitung verpasst teilweise. Jetzt hat er ja auch im Pokal zwischen den Pfosten gestanden. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, warum hat er im Pokal zwischen den Pfosten gestanden? In der ersten Runde? Hat er die Vorbereitung auch verpasst? Oh Gott, richtig schlecht vorbereitet zum Thema Torwart-Diskussion. Aber egal, also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass er solche Phasen häufiger schon hatte. Und dass es nicht so ist, dass man, und da muss man vielleicht bei der Bewertung von Nicola Vasile auch ein bisschen anders vorgehen, dass es nicht so ist, dass das der Spieler ist, der fehlerlos auf einem guten Niveau agiert, sondern ein Torhüter ist, der auch mal Fehler macht, aber dafür oft auf so einem überragenden Niveau, auf noch viel höheren Niveau agiert. Also das ist ja auch das, was Blessin und alle Spieler, seine Mannschaftskollegen auch immer sagen, der holt halt auch einfach extrem viel raus und da werden keine Vorwürfe gemacht in Richtung, da passieren mal Fehler, weil ich meine, der hat 5 von 6 Elfmetern gehalten oder was und was das an Punkten wert ist, das wiegt das natürlich irgendwie wieder auf. Völlig klar, wenn man sich da die Expected Goals Werte anschaut und, dann ist Nicola Vasile immer noch ein richtig weit vorne dabei. Aber es ist schon auffällig und es tut vor allem extrem weh momentan, dem FC St. Pauli sogar noch ein bisschen mehr. Ein Team, was sagt, wir wollen so lang wie möglich das 0-0 halten und sich jedes Mal, jedes Spiel oder die letzten 3 Spiele durch sowas, durch so einen individuellen Fehler und ja klar, gegen Freiburg war der vielleicht nicht so doll wie gegen Frankfurt oder noch viel doller gegen Gladbach, aber er war halt vorhanden und Nicola Vasile ist da nicht rauszunehmen aus dieser Fehlerkette und durch solche individuellen Fehler sich dann das 0-1 zu fangen und damit im Grunde diesen Plan, so lang wie möglich das 0-0 zu halten, was letzte Saison ja oft auch aufging, das zu torpedieren, das tut natürlich extrem doll weh.
Ja, absolut. Macht ja trotzdem niemand absichtlich passiert. Und nur ganz kurz, weil du es eben sagtest mit dem nordischen Spiel, ich glaube, er hat gespielt, weil Blessin das als erstes Pflichtspiel und noch so ein bisschen Einspielen bezeichnet hatte.
Mhm. Ja. Und es ist ja auch nicht so, als hätte er nicht auch richtig gute Paraden gehabt gestern. Also da waren ja auch ein paar Dinger bei, die auch richtig gefährlich waren. Und das muss man ihm ja auch nochmal anrechnen. Also Fehler ja, aber come on. Also wir hätten auch jetzt mit einer 3-0-Klatsche oder nochmal eine 4-0-Klatsche kriegen können. Mhm.
Wobei ich da dann immer sage, dafür ist er da. Also das muss er dann umgekehrt genauso zeigen.
Ja, aber ich bin da auch bei Nina, ne? Also gerade diese Chance durch Beste in der 14. Minute, ja, das hält er schon richtig gut. Sehe ich auch so. Also eine Torwartdiskussion, wie Mike sagt, ist verfrüht. Aber es ist natürlich klar, dass wenn, dass das jetzt, also dass Nicola Vasile sich schon in die Fehlerkette oder nicht Fehlerkette, aber mit diesen 3 Gegentoren auch schon in mehr oder weniger nahtlos einreiht in das, was seine Teamkollegen machen auf dem Platz als Feldspieler.
Ich muss jetzt mal sagen, ich hasse Union Berlin so sehr, wenn er gegen Union auch das 0-1 verschuldet, dann bin ich auch für eine Torwartdiskussion. So, würde er nicht machen. Punkt.
Ja, dann wird er sofort ausgewechselt. Stell dir mal vor, was das wäre, was dann los wäre.
Blessin dreht sich Richtung Gegen gerade um. Ich mache kurz ein Handzeichen und sagt, ja, alles klar, Mike. Ja.
So machen wir das. Aber jetzt, wo du Alexander Blessin schon erwähnt hast, Mike, 7 Niederlagen in Folge. Etwas, bei dem du sagst, jetzt Freiburg, klar, du sagst jetzt, du hast nur die Highlights gesehen, ich habe das ganze Spiel gesehen und kann das, was du in den Highlights kurz oder so zusammengefasst hast, das kann ich, der das ganze Spiel gesehen hat, bestätigen. Müssen wir eine Trainerdiskussion führen?
Das darfst du mich nicht fragen, historisch bedingt. Otto Rehhagel, ne, man wechselt keine Trainer, Punkt. Nina muss das beantworten.
Ich glaube auch nicht, dass es am Trainer liegt. Ich glaube, das ist eher so ein, ich habe das Gefühl, das ist eher so ein Ding in der Mannschaft, dass die irgendwie, das kommt mir vor wie so ein bisschen Unsicherheitsgefühl bei allen, aber oder weiß nicht, irgendwas fehlt in der Mannschaftsdynamik, glaube ich, dass man wieder so ein bisschen besser zusammenspielt, wie in den ersten 3 Spielen zusammen, zum Beispiel. Also das war ja ganz anders als jetzt die letzten Spiele irgendwie. Weiß nicht, ich kann es nicht so ganz sagen, aber ich weiß nicht, Trainer. Ich mag Blessin noch ein bisschen zu sehr, dass ich ihn, dass ich sage, raus mit dem.
Achso, deine Sympathien für einen Trainer, die sind tatsächlich auch an sportlichen Erfolg gekoppelt.
Das ist selten bei St. Pauli, finde ich. Also jetzt die letzten 3 Trainer, die wir hatten, okay, aber davor so vielleicht Ewald-Lien.
Aber Uli Maslow wird es nicht gewesen sein. Jos Lukai wahrscheinlich auch nicht.
Ja, gar keinen Fall.
Also, innerhalb des Teams stimmt da was nicht. Das schwingt ja immer so ein bisschen mit. Da haben wir jetzt Hauke Wahl hat ja auch unter der Woche gesagt, nee, das ist nicht so, die Kabine stimmt und so. Aber die individuellen Fehler, die Abstimmungsprobleme und fehlende Offensivpower, aber auch fehlende defensive Stabilität. Ich meine, das fällt schon in den Aufgabenbereich eines Trainers, oder?
Deswegen bin ich Schiedsrichter geworden, damit ich mich zu sowas nicht äußern muss. Also aber die Frage ist, sagst du?
Es liegt ja aber auch an der Mannschaft, das umzusetzen.
Das stimmt, aber wenn ich als Trainer, also ich nehme hier jetzt eine Gegenposition ein, ne? Das muss nicht meine persönliche Position sein, aber wenn ich als Trainer Barcelona-Fußball von einer Kreisligamannschaft verlange, dann kann ich auch immer sagen, ja, die Mannschaft setzt einfach nicht das um, was ich von ihr verlange. Und da muss man trotzdem sagen, okay, das ist vielleicht auch ein falscher Ansatz, mein Freund.
Aber sehen wir denn, das ist ja genau die Frage. Also A, gibt es diese Probleme, die Hauke Wahl natürlich negiert, was soll er auch machen?
Ja, klar.
Muss er sagen, so. Angenommen, es gibt diese Probleme, ist es dann überhaupt möglich für den Trainer, wenn er vielleicht da was mit zu tun hatte, die zu lösen? Oder gibt es diese Probleme eben nicht? Ist es dann ein falscher taktischer Ansatz? Also ich glaube, es sind ganz viele Diskussionen, die man führen kann und die alle obsolet sind, wenn man Erfolg hat. Weil Erfolg ist im Profifußball einfach der Kitt, der alles zusammenhält und der sofort alles platzen lässt, wenn es nicht funktioniert. Und keine Ahnung, lass Jackson Irvine das Ding da gestern nicht neben, sondern, also nicht links, sondern rechts neben den Pfosten setzen. Dann holen wir da einen Punkt und dann sagen alle, ja, das war der Moment, der uns jetzt hier wieder zurück in die Spur bringt. So, macht er halt nicht rein. Jetzt ist wieder halt alles scheiße. Du hast ja gesagt, 7 Niederlagen ist ein neuer Vereinsrekord. Juhu. Das ist natürlich alles Kacke. Und ich habe auch die ersten 3 Spiele gesehen und ich habe die letzte Saison gesehen. Und von daher würde ich sagen, nee, eine Trainerdiskussion brauche ich momentan genauso wenig wie eine Torwartdiskussion. Und auch wenn wir gegen 0-1 hinten liegen, gegen Union, würde ich auch dann noch nicht das Zeichen Richtung Bornemann machen, dass er Blasin auswechseln soll, nur um das kurz zu sagen.
Genau, ich sammle hier gerade Argumentation, beziehungsweise ich habe schon ein Kommentar dazu fertig geschrieben mit dem Titel Trainerdiskussion, ja, nein, vielleicht. Höre mir diese Argumente natürlich auch gerne an, weil man kann es natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, letzte Saison ist ein Argument für Alexander Blessin, ganz klares Argument, weil er es da geschafft hat, auch während der Saison sozusagen was zu verbessern. anzupassen, so, weil er es geschafft hat, es anzupassen und aber jetzt ist die Entwicklung ist ja eine andere, ne? Also St. Pauli ist letzte Saison schlecht gestartet und dann wurde etwas angepasst und es wurde besser. Jetzt ist St. Pauli ganz gut gestartet und wird aber Stück für Stück ist St. Pauli schlechter geworden und jetzt gerade, was gerade passiert, ist halt diese komplette Rolle rückwärts, ne, hin zu, ja, wir führen jetzt hier auf mit offensiven Gedanken, wir machen jetzt hier defensiv stabil stehen und entschuldige bitte, da muss man vielleicht dann auch sagen, okay, Freiburg, das ist jetzt nicht das Offensivspektakelteam der Liga, die haben davor auch 5 Spiele in Folge nicht gewonnen und haben immer Probleme gehabt gegen tiefstehende Gegner und denen ist es trotzdem gelungen mit wenig Risiko, das muss man auch sagen, ne, also die haben ja St. Pauli konnte nicht so gut umschalten, weil Freiburg auch wenig ins Risiko gegangen ist, sehr, sehr sicher stand, sind die trotzdem 2-0 in Führung gegangen. Da muss man jetzt sagen, ja, okay, defensiv stabil, ja, stabiler als gegen Gladbach, aber nicht so, dass man in der Bundesliga sich keine Gegentreffer fängt. Und dann muss man sagen, okay, die sportliche Entwicklung, die ist vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht und ist sogar eher in eine falsche Richtung. Aber die Frage ist halt, woran liegt das? Ne? Wir können jetzt hier ganz viel spekulieren, ohne das Innenleben der Mannschaft und der Absprachen, die da getroffen werden, der Matchpläne, der Vorhaben, der Analysen zu kennen, tappt man natürlich total im Dunkeln. Und trotzdem muss man festhalten, weil Fußball natürlich auch irgendwie ein Ergebnissport ist, die Ergebnisse stimmen gerade nicht. Und sie, also auch das Spiel in Freiburg ist jetzt nicht der große Bock gewesen, der umgestoßen wurde.
Absolut. Also du wirst immer Argumente, glaube ich, finden in beide Richtungen. Du kannst, wenn du jetzt...
Das habe ich so schon geschrieben in dem Kommentar, in dem Entwurf. Genau, Argumente in beide Richtungen.
Wir sprechen seit 6 Jahren, 7 Jahren täglich, 3-mal miteinander. Es wäre schlimm, wenn ich deine Sätze nicht beenden könnte. Also es ist natürlich so, dass in diesen 7 Niederlagen auch Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt und Freiburg, ich zähle mit dem Finger, mit 4 Europapokal-Teilnehmer dabei sind. So, das kannst du dir natürlich alles schönreden. Umgekehrt haben wir gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten verloren. 4-0, es war desaströs. Also du kannst für alles immer Argumente finden. Ich persönlich sehe es noch nicht so, dass diese Diskussion sinnvoll wäre. Aber ja, sonderlich viel Zeit gibt es natürlich nicht mehr. Die Union, dann geht's nach Bayern. Na gut, da muss dann man 6 Punkte holen. Punkt.
Ja, der Spielplan ist brutal. Also das ist halt auch so ein Ding. Jetzt haben wir die Länderspielpause. Und wenn man etwas anpassen möchte, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, dann wäre es, also deswegen, ich sag schon gewesen, weil es wird nicht passieren. Dafür hat sich der Verein, hat sich Andreas Bornemann schon vor dem Freiburg-Spiel viel zu klar geäußert. Aber wenn man etwas verändern wollen würde auf der Trainerposition, dann müsste es jetzt passieren, weil danach kommt Union, dann Bayern und dann hat man da das Dreigestirn Heidenheim, Köln, Mainz. Also 3 Clubs, bei denen man auch gerade Heidenheim und Mainz, die stehen gerade aktuell noch hinter dem FC St. Pauli. Das heißt, das sind auf jeden Fall Teams, wo man sagen muss, okay, wenn jetzt diese 5 Spiele, wenn die auch in die Grütze gehen, dann wird es langsam, auch wenn das punktemäßig natürlich alles rechnerisch noch möglich ist, aber es wird dann langsam echt richtig unwahrscheinlich auch einfach, dass man das schafft, weil Schwächephasen während einer Saison okay, aber diese Niederlagenserie, das ist ja, die ist einfach zu lang. Also man muss bis Weihnachten punkten. Es führt gar kein Weg dran vorbei. Und man kann jetzt, und die Frage ist, wie punktet man? Die Verantwortlichen haben jetzt entschieden, man punktet in dem, oder man hat die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir Punkte holen, indem wir sozusagen nicht den großen Reset-Knopf drücken und sagen, wir wechseln jetzt den Trainer, sondern man macht mit dem Trainer weiter und versucht sozusagen das neu aufzulegen. Das ist ja das, was sie jetzt gegen Freiburg versucht haben, wieder defensiv stabiler und so, und da sozusagen jetzt das sozusagen mit ihm zusammen zu machen. Da gibt's Argumente für und es gibt Argumente dagegen. Ich schreibe beide runter und habe da selber, ich habe da schon eine Meinung zu, die wird wahrscheinlich auch durchkommen in dem Artikel, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ne? Also es gibt ganz viele Rückmeldungen, ich rede schon wieder viel zu lange, Entschuldigung, es gibt ganz viele Rückmeldungen, die uns im Blog natürlich auch erreichen, die sagen, oh ja, mit Alexander Blessin, das geht so nicht weiter. Die Qualität oder Güte von solchen Rückmeldungen, da gibt es natürlich auch von bis, aber da gibt es auch, also es gibt auch Leute, die echt, also wie gesagt, Argumente für beide Seiten, die echt gute Argumente dafür haben und auch klar aufzeigen, zumindest von der Außensicht, die wir alle haben, dass da die Entwicklung echt ein Problem ist. Und dass die einfach echt negativ ist.
Ich würde dagegen halten, die Stimmen, also jetzt, okay, wenn es da kompetente Leute gibt, alles gut, aber die Stimmen, die gegen Blessing waren. Die
klingen zumindest kompetent. Keine Ahnung, wie kompetent sie wirklich sind.
Gab es beim Saisonstart letzte Saison auch schon und da hat er allen das Gegenteil bewiesen. Also von daher, bei mir hat er den Kredit auf jeden Fall noch.
Bei mir auch.
Was ein ganz, genau, also weil er es bewiesen hat, ist das auch ein ganz fettes Argument für ihn selbst. Und solange Nina ihn noch sympathisch findet, ist ja alles gut.
Ja, du sollst bloß nicht verkacken.
Verkack es nicht, Alex.
Ja.
So, haben wir das geklärt.
Trainerdiskussion beendet. Also ja, genau, das ist der Blick in den Redaktionsplan sozusagen, den wir auch schon haben. Ich sitze gerade an einem, ich glaube, es wird ein Kommentar, den ich dazu verfasse. Und da, weil ich das, also Kommentar, weil ich da so viel eigene Meinung einfließen lasse, dass das eben als Kommentar notwendig ist. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt dieses Fass-Trainer-Diskussion aufmache, aber es liegt einfach auf der Hand. Auch wenn der FC St. Pauli klar sagt, nein, wir wechseln den Trainer nicht, ist es ja vielleicht trotzdem ein Medium, was über den FC St. Pauli berichtet. Trotzdem erlaubt vielleicht sogar, ist es ein bisschen unsere Pflicht, auch solche Entscheidungen zu beleuchten, zu hinterfragen. Sag ich jetzt einfach mal.
Ich bin froh, dass du dich damit beschäftigst.
Ich wusste, dass du damit darüber froh bist. Aber du beschäftigst dich, wie geht's ja auch schon bei der Torwartdiskussion an.
Nee, da würde ich mich inhaltlich zu äußern und erklären, warum. Bei Trainer bin ich einfach raus, da habe ich einfach.
Dann mach du das doch. Mike, dann schreib doch
einen Kommentar. Die Torwartdiskussion?
Ja, dann schreib doch einen Kommentar zur Torwartdiskussion.
Ich glaube, ich muss mich diese Woche mit der Mitgliederversammlung beschäftigen. Ja. Und ich glaube, da habe ich genug zu tun.
Der Blick in den Redaktionsplan. Du darfst dich mit der Mitgliederversammlung beschäftigen.
Ja, Es ist nicht nur doch, Freude.
Lieber, willst du doch lieber Tor-Diskussion übernehmen?
Ja, ich überlege nochmal. Nein, also zur Mitgliederversammlung, ich weiß noch nicht, ob es für einen eigenen Artikel reicht, weil damit würde ich...
Auf jeden Fall. Ich sage jetzt schon, auf jeden Fall. Reicht es für einen eigenen Artikel.
Ja, mal gucken. Also wahrscheinlich ja. Wobei ich eigentlich die meisten Anträge wahrscheinlich mit ein, zwei Sätzen abhandeln werde, weil ich dem gar nicht genug Raum oder zu viel Raum geben will. Aber wir werden sehen. Das wird wahrscheinlich, wenn ich das in einem eigenen Artikel mache, auch eher ein Kommentar, weil da viel eigene Meinung reinfließt, aber wir werden sehen.
Es wäre vom Umfang her, allein aufgrund der Vielzahl an Anträgen, wäre es schon einen eigenen Artikel wert.
Ja, wobei, also Satzungsänderungsanträge, glaube ich, da muss man nicht so viel zu schreiben. Das
also ich finde, da sind schon ein paar spannende Satzungsänderungsanträge dabei.
Ja,
mit aber, Doppelpräsidium und so, ne?
Aber was soll ich dazu schreiben? Also da würde ich eher gerne erstmal die Argumentation hören, bevor ich mich dazu äußere.
Das kannst du ja schon mal schreiben. Und du könntest ja sagen, vielleicht könnte, also, naja. Ich würde mal sagen, da wird dir schon was einfallen, Mike.
Ja. So, und dann verließ uns die Technik leider wieder und nochmal Lust neu anzusetzen hatten wir nicht. In diesem Sinne, schöne Woche, schöne Länderspielpause.